Wer von euch hat den Römerbrief angefangen zu lesen? Den Richter, Entschuldigung. Ihr habt es gemerkt, sehr gut. Ihr wisst, dass wir nicht im Römer sind, sondern im Richter, sehr gut. Obwohl ich heute ein Römervers einbauen werde. Ja, wer in den letzten drei Wochen hingesessen ist und das Buch der Richter aufgeschlagen hat, der hat sicher festgestellt, das ist nicht einfach zu lesen. Meine Mutter hat gesagt, am Morgen dies zu lesen, ist mal ein schlechter Start. Das sind keine Feel-Good-Stories drinnen, keine Geschichten, die das Herz erwärmen auf den ersten Blick. Es ist, wenn man es liest, kommt meistens so dasselbe Gefühl auf, wie wenn man am Morgen die Zeitung aufschlägt. Bürgerkrieg in Äthiopien, Krieg in Israel, Krieg in der Ukraine, Gräueltaten hier, unglaubliche Geschichten dort. Viele, viele Dinge, die auf dieser Welt passieren, wo wir nicht einmal sehen und unglaublich viele schlimme und schreckliche Dinge geschehen. Das Richterbuch ist voller grausamer Geschichten und scheint, nicht nur scheint, ist düster und dunkel. Und beim Lesen darin, so wie mit der Auseinandersetzung im Weltgeschehen, kommt oft dieselbe Frage auf. Wo ist Gott? Wo ist Gott in all dem? Jara hat uns vor drei Wochen einen wunderbaren Überblick über das ganze Buch gegeben und hat uns Zusammenhang in der ganzen Geschichte Israels, hat sie das Richterbuch gesetzt. Sie hat davon berichtet, wie das Volk Israel nach 40-jähriger Isolation in der Wüste dran war, das versprochene Land einzunehmen und darin als Heiliges, also für Gott ausgesondertes Volk, zu dienen und zu leben. Und er gab ihnen den Auftrag, sich nicht mit den anderen Völkern zu vermischen. Und vor allem, sehr wichtig für ihn, nicht andere Götter anzubeten. Und wie Jara berichtete und ihr im Richterbuch auch selber nachlesen könnt, war das Volk nicht wirklich gut darin, Gottes Anweisungen zu halten. Und es entstand ein Kreislauf, den Jara so schön aufgezeigt hat, von Ungehorsam zu Strafe, zum Hilfeschrei oder zur Buße, dann zur Errettung mit der Einsetzung eines Richters, der Friede brachte, dann kann aber wieder der Ungehorsam, wieder die Strafe. Es ist ein Kreislauf, oder Jara hat dann auch sehr gut gesagt, es ist nicht nur ein Kreislauf, es ist eine Abwärtsspirale. Mit jedem Mal nahmen die Gewalttaten und das Chaos mehr und mehr zu. Jara hat am Schluss ihrer Predigt auf den großen Hoffnungsschimmer gezeigt, denn Israel und auch wir in Jesus als den wunderbaren und gerechten König haben dürfen. Er und seine Herrschaft ist die Erfüllung all unserer Hoffnung. Arthur Kandel ist ein Theologe und er hat sich mit dem Buch der Richter auseinandergesetzt. Und er hat das Buch wunderbar zusammengefasst. Er hat gesagt, im Buch der Richter stehen viele Dinge, die das Herz des Lesers traurig machen. Vielleicht zeugt kein Buch der Bibel so deutlich von unserer menschlichen Schwachheit, aber es gibt auch unmissverständliche Zeichen des göttlichen Erbarmens und der Langmut. Wenn wir das Leben dieser geringen Erretter betrachten, dann kommen wir vielleicht mehr zu der Erkenntnis, dass wir in unserer modernen Zeit einen größeren Erretter mit einem untadigen Leben nötig haben, der in der Lage ist, eine vollkommene Erlösung zu schaffen. Und zwar nicht nur in der Zeit, sondern in der Ewigkeit. Heute Morgen möchten wir durch das Richterbuch gehen und schauen, wie Gott in diesem dunklen Zeitabschnitt der Geschichte Israels wirkt. in dieser Abwärtsspirale kommt immer auch Errettung vor. Und mit jeder Einsetzung, mit jeder Einsetzung eines Richters kam diese Errettung, dieser Errettungsmoment. Und wir möchten betrachten, wer diese Richter sind und weshalb Gott sie ausgesucht hat und wie Gott gehandelt hat. Und der erste, den wir betrachten möchten, ist Ehud. Kannst du, ja, da, Ehud, dieser junge Mann. In Kapitel 3, Vers 12 beginnt so ein weiterer Kreislauf. Dort heißt es: Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Deshalb gab der Herr Israel in die Gewalt von Eglon, dem König von Moab. Eglon verbündete sich mit den Ammonitern und den Amalekitern, zog heran, besiegte Israel und nahm Jericho ein. 18 Jahre lang waren die Israeliten König Eglon von Moab unterworfen. Dies war immer der Anfang einer Abwärtsspirale. So fing es immer an. Seit der Einäscherung von Jericho durch Josua war über 60 Jahre vergangen. Und während dieser Zeit haben die Israeliten die zerstörte Stadt wieder aufgebaut. Aber Josua hat über die Wiederherstellung von Jericho als Festung hat er einen Fluch ausgesprochen. Und so wurde Jericho zwar wiederhergestellt, aber sie wurde nicht als eine Festung wiederhergestellt. Und so war es für die Moabiter sehr leicht, sie zu erobern und die Israeliten sich als Untertan zu machen. Und dann lesen wir in Vers 15 von Richter 3. Doch als die Israeliten zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr ihnen einen Mann, der sie retten sollte. Er hieß Ehud und er war der Sohn von Gera aus dem Stamm Benjamin. Ehud war Linkshänder. Sind wir da hinten richtig? Die Israeliten sandten Ehud mit den Steuerabgaben zu Eglon, dem König von Moab. Also als Israel wieder betete, erweckte Gott für sie einen neuen Retter, Ehud. Über ihn ist in Vers 15 Folgendes gesagt worden. Er ist Benjaminiter. Er kommt aus dem Stamme Benjamin. Jericho, das von Eglon eingenommen wurde, lag im Erbteil des Stammes Benjamin. Und deshalb litten dieser Stamm wahrscheinlich am meisten unter der Unterdrückung. Und so waren sie auch die Ersten, die versuchten, diese Herrschaft wieder abzuschütteln. Dieser Stamm war mit größter Wahrscheinlichkeit der schwächste unter allen Stämmen. Doch aus diesem schwachen Stamm erweckte Gott diesen Befreier. Und wir erfahren auch, dass er Linkshänder war. Kapitel 20, Vers 16, später im Richterbrief wird erwähnt, dass einige aus diesem Stamm Linkshänder waren. Warum ist das speziell? Der Name Benjamin bedeutet Sohn meiner rechten Hand. Ist eher ein Fun Fact, den ich witzig fand, den musste ich einbauen. Aber zur damaligen Zeit galt die rechte Hand als die stärkere Hand. Also in den Köpfen der Leute war die Berufung eines Linkshänders ein schwächerer Krieger. Er zählte zu den schwächeren Kriegern. Gott entschloss sich nun, dass dieser Linkshänder seine rechte Hand sein soll. Und Gottes rechte Hand errang den Sieg über Israel. Ehud wurde berufen als Richter über König Eglon und sprach Gottes Urteil über ihn aus, indem er ihn erstach. Nachdem er den König von Moab getötet hatte, glücklich oder eher wie durch ein Wunder fliehen konnte, stellte er sofort im Bergland Ephraim ein Heer zusammen, das in einiger Entfernung vor dem Hauptquartier der Moabiter war. Er selbst übernahm dann die Führung dieser Armee. Das Horn, in das sie stießen, war ein echtes Jubelhorn, das die Freiheit verkündete. Es war für die unterdrückten Israeliten die lange Zeit keine Hörner gehört hatten, außer die Hörner der Feinde, war es ein freudiger Klang, der kam. Und als gottesfürchtiger Mann und jemand, der dies im Glauben getan hatte, ermutigte er sich selbst und seine Soldaten mit der Macht Gottes, die auf ihrer Seite war, sagte er: Folgt mir. Vers 28. Folgt mir, sagte er, denn der Herr hat euch den Sieg über eure Feinde, die Moabiter, geschenkt. Da zogen sie mit ihm, nahmen die Jordanfurten ein, die nach Moab führten, und ließen niemanden mehr hinüber. Und nach dieser Geschichte, diesen Dingen, die geschahen, war 80 Jahre Frieden in Israel. Und mir sind zwei Dinge darin aufgefallen. Das erste ist Gottes Treue zum alten Bund, seine Geduld mit seinem Volk und die Gnade mit seinem scheinbar unbelehrbaren und ungehorsamen Volk sind unvorstellbar groß. Dieses liebende Herz des Vaters kann ich ehrlich gesagt nicht fassen. Das kann ich nicht verstehen. Es lässt mich, wenn ich das so bedenke, staunend vor ihm stehen, auch wenn ich es auf mich münze. Es gibt mir eine innere Sicherheit. Warum? Gott hat uns einen neuen Bund angeboten. Einen Bund, der durch den Tod Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung besiegelt wurde. Ein wunderbarer Bund, zu dem er uns einlädt, nicht nur sein Volk zu sein, sondern seine Kinder zu sein. Wenn wir diesen Bund mit ihm eingehen, dann können wir uns sicher sein, gerade wenn wir diese Geschichte des Volkes Israel im Hintergrund haben, wir können uns sicher sein, er hält fest. Fühlst du dich als Christ manchmal schwach? Er hält fest. Hast du immer wieder Momente in deinem Leben, in denen du versagst? Er hält fest. Hättest du gewisse Dinge in deinem Leben, Situationen anders handhaben können? Er hält an dir fest. Und jetzt kommt der Römer, 8,39. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten des Ozeans, nichts und niemanden in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Ja, danke, Amen. Das Zweite, das mir aufgefallen ist, und das ist etwas, das sich immer wiederholt. Gott wollte mit dieser Geschichte klar machen: Ich bin es, der den Sieg bringt. Die Stärke kommt in jedem Fall von mir. Menschen bringen nicht Errettung, sie sind die rechte Hand des Retters. Gerade weil er mit Ehud einen Mann aus dem kleinsten Stamm und zusätzlich noch ein Linkshänder wählte, wollte er dies sichtbar machen. Und Ehud kam zum gleichen Schluss: Dieser Gott, der es zuließ, dass ich ohne große Hindernisse bis zum König gelangen konnte, der mir die Kraft verlieh, sein Urteil zu verstrecken und der eine wundersame Flucht möglich machte, dieser Gott gibt uns den Sieg über die Moabiter. Nicht ich, er. Gott ist der Held dieser Geschichte. Da kommt da der Nächste, Shamgar. Richter 3, Vers 31, das gleich nach Ehud. Da heißt es: Auf Ehud folgte Shamgar, der Sohn Anat. Er erschlug 600 Philister mit einem Rinderstecken und rettete Israel auf diese Weise. Ein Draufgänger. Von ihm ist nicht viel erwähnt. Seine Herkunft ist unbekannt. Wir wissen nicht, woher er wirklich kommt. Der Name seines Vaters, Anat, ist ein kanaanitische Göttin. Vielleicht können wir ihn so ein bisschen einordnen, aber nicht mit ganzer Sicherheit. Sein Name kommt aber eher so aus der Gegend vom heutigen Nordsyrien. Seine Waffe ist ein Ochsenstecken, mit dem Tiere angetrieben werden. Vielleicht können wir daraus schließen, dass Shamgar ein Bauer war. Richterin Deborah, die später auftritt, beschrieb in ihrem Lied die Zeit Shamgars. Und sie sagte in Richter 5, 6 bis 8, in den Tagen von Shamgar, Anats Sohn, und in den Tagen von Jael, mieden die Menschen die Hauptstraßen, die Reisenden hielten sich an die schmalen Seitenwege. Nur noch wenige Menschen lebten in den Dörfern von Israel, bis Deborah aufstand, eine Mutter Israels. Als Israel sich neue Götter suchte, brach Krieg an den Stadttoren aus. Doch weder Schild noch Speer waren unter 40.000 Kriegern in Israel zu finden. Die übermächtigen Philister haben Israel total entwaffnet. Und dann werden sie von Gott durch einen Unbekannten mit einem landwirtschaftlichen Gerät geschlagen. Hier dürfen wir wieder, und das ist nur ein Vers, den wir hier haben, wir dürfen wieder im Buch der Richter erkennen, wie Gott ein schwaches Ding benutzt, um einen großen Sieg zu erringen. Gott konnte, wenn es ihm gefiel, Bauern zu Richter machen. Und Generälen und Fischer zu Apostel. Wenn Gott führt und die Kraft gibt, dann spielt es keine Rolle, wie schwach die Waffe ist. Wenn es Gottes Willen ist, dann wird ein Ochsenstecken mehr bewirken als Goliaths Schwert. Auftritt Deborah. Die Geschichte von Deborah werden wir nächste Woche noch tiefer eintauchen. Aber auch ihre Geschichte unterstreicht meinen Punkt. Mit ihr begann ein weiterer Kreislauf. Diesmal war Jabin der Unterdrücker, ein kananitischer König. Und nach 20 Jahren grausamer Unterdrückung erweckte Gott diesmal Deborah. Von ihr und ihrem Mann Lapidot, ich finde das ein witziger Name, ich weiß nicht, ob von dort Lappi kommt. Und es gab das Gerücht, dass er ein Lampen- oder ein Kerzendorthersteller war. Darum dort. Genau. Über sie war ziemlich wenig bekannt. Sie war Prophetin, Richterin, wohnte im Bergland von Ephraim. Gott offenbarte ihr, was sie und das Volk jetzt zu tun haben, und sie handelte sogleich. Gott berief eine Frau, um eine Armee anzuleiten, was sehr ungewöhnlich war zu dieser Zeit. Und um den Heerführer Sisera zu töten, berief Gott Jael, die den tödlichen Pflock übrigens in der linken Hand hielt. Das Resultat, Richter 4, Vers 23, 24, an diesem Tag erlebte Israel, wie Gott den Kanaaniterkönig Jabin eine schwere Niederlage zufügte. Und von da an drängten die Israeliten König Jabin immer stärker, bis sie ihn schließlich vernichteten. Gott hilft wieder seinem Volk und erwählt eine Frau als seine rechte Hand. Nicht nur zu dieser Zeit galt eine Frau als schwächere Geschlecht, obwohl, wenn wir es hier sehen, sie sicher nicht schwach war, aber im Ansehen der Leute. Und was noch viel wichtiger war zu sehen oder spannender ist zu sehen, sie war nicht kampferprobt. Eigentlich ihr die Führung eines Heers anzuvertrauen, eher Nonsens im ersten Augenblick. Der Sieg wurde nur durch die Führung und das Reden Gottes erlangt. Wenn wir die Geschichte dann noch genauer lesen, das werden wir nächste Woche tun, werden wir sehen auch, dass Gott Erdbeben gebrauchte, Wolkenbrüche und Überschwemmungen. Die ganze Geschichte deutet darauf hin, dass Gott sagt, ich bin es, der den Sieg hervorbringt. Wer auf meine Stimme hört und sich unter meine Führung begibt, wird errettet werden und siegreich werden. Auftritt Gideon. Kapitel 6 beginnt die Geschichte von ihm. Und das Muster ist das gleiche. Diesmal waren die Midianiter, die 7 Jahre die Israeliten unterdrückten. Und die Unterdrückung wurde als besonders hart bezeichnet, bis kein Essen mehr für die Israeliten übrig war und alle Schafe, Rinder, Esel weg waren. Die Zeit wird beschrieben, als wenn die Israeliten Saat aussäten, kamen sie und nahmen alles weg. Und wieder rief das Volk Israel aus ihrer Not zu Gott und Gott berief Gideon. Schauen wir uns mal an, wen er da berief. Wie kann man Gideon beschreiben? Von der Familie, von der Sippe, vom Stamm, vom Beruf her, unbedeutende Persönlichkeit, hart gesagt. Einer, der gerne Wunder gesehen hätte, statt Gott gehorsam zu folgen. Einer, der vielleicht selbst, das wissen wir nicht genau, aber in jedem Fall dessen Familie Götzen diente. Einer, der uneinsichtig ist und nicht weiß, dass die Not ihre Ursache in der Schuld hat. Einer, der anmaßend Gott Vorwürfe macht. Eine ängstliche, unsichere Person, kurz gesagt, einen menschlichen Augen ungeeignete Person. Und wie antwortet Gott? Richter 6, 14 bis 16. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern, ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Sie waren nicht nur ein einziger Mann, sie waren eine ziemlich große Armee. Und die Geschichte von Gideon ging seinen Lauf. Die Vernunft sagte ihm, je mehr Soldaten, desto eher der Sieg. Und so war er sicher froh, als er aufrief zum Kampf, dass sich 32.000 Kämpfer ihm folgten. Aber um zu verhindern, dass Israel den bevorstehenden Sieg als ihre eigene Leistung verstand, befahl Gott Gideon zunächst mal alle nach Hause zu schicken, die ängstlich und verzagt sind. Da war die Anzahl der Kämpfer, war ihm aber immer noch zu hoch. So befahl Gott Gideon, die Israeliten zum Wasser zu führen und nur diejenigen mitzunehmen, die aus der Hand tranken, ohne niederzuknien. Und so blieb schließlich nur noch 300 Mann übrig. Die unkonventionellen Waffen, die die Armee Gideons waren, tönerne Krüge, Fackeln, Hörner. Und die Krüge, wo ich denke, könnte man noch am besten gebrauchen, zum etwa erschlagen oder so, die mussten sie zerschmettern. Der Sieg, der entstand, sollte eindeutig Gott zugeschrieben werden. Die Midianiter im Lager bekriegten aus lauter Panik sich selbst und flohen in alle Himmelsrichtungen. Ihr könnt die Geschichte gerne nachlesen. Ich gehe nicht auf alle Details der Geschichte ein. Der menschliche Ehrgeiz, der dann bei Gideon kam, der raubte Gott die Ehre. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, merken wir, dass das, was Gideon weitertat, nicht mehr im Sinn Gottes war. Und das wurde ihm zum Verhängnis und läutete wiederum ein nächster Kreislauf ein. Aber die ganze Geschichte deutet wieder darauf hin, dass Gott sagt, ich bin es, der den Sieg hervorbringt. Erst wenn du dich ganz auf mich verlässt, deine Sicherheit in mir findest, kann ich zeigen, was ich kann. Mir allein gebührt alle Ehre. Es gibt weitere Beispiele. Kapitel 10 ruft Gott Tola, einen Mann, dessen Namen Wurm bedeutet. Und mit Jephtha berief er einen Sohn einer Prostituierten. Und wiederum wählte er Menschen, die von der Gesellschaft belächelt oder sogar verachtet wurden. Aber er berief sie, um sein Volk zu retten und zu führen. Als wir in Kapitel 13 der Mutter von Simson begegnet, ist sie eine namenlose, unfruchtbare Frau. Gott verspricht ihr einen Sohn, der für Gott ausgesondert sein soll. Und in einem Kommentar zu der Geschichte von Simson heißt es, Gott ruft Leben aus dem Tod und benutzt Dinge, die nicht sind, um die Dinge zunichte zu machen, die sind. Simson war dann dazu berufen, eine 40-jährige Unterdrückung durch die Philister zu beenden. Und dazu hat Gott ihn speziell ausgesondert. Ein äußeres Zeichen dieser Aussonderung waren seine langen Haare, die nicht geschnitten werden durften. Und es wird beschrieben, wie der Geist des Herrn machtvoll in seinem Leben wirkte. Gott verlieh ihm eine solche Kraft, dass er mit einem Eselskinnbacken 1000 Philister töten konnte. Wo ist Gott, haben wir uns am Anfang gefragt. Da ist Gott. Siehst du ihn? Siebenmal liefen die Israeliten in diesen Kreislauf, diese Abwärtsspirale, die immer schlimmer wurde. Immer und immer wieder über Jahrzehnte, und wir reden im Buch des Richter über eine Zeitspanne von etwa 325 Jahren, reagierte Gott mit unglaublicher Geduld, großer Liebe und unfassbarer Treue auf die Hilferufe seines Volkes. Er hat ihnen das versprochene Land geschenkt. Er hat sie angewiesen, das Land einzunehmen, ausgesondert und heilig für ihn zu leben. Und unter seiner Kraft, die zu allem fähig ist, zu leben, zu gehen, zu gedeihen. Immer wieder haben sie vergessen, ihn aus den Augen verloren, sich nicht erinnert, anderen Dingen nachgelaufen, andere Dinge angebetet. Jara hat in ihrer Predigt erwähnt, dass ein Grund des Abfalls vom Glauben darin bestand, weil sie die Taten Gottes vergessen haben. In Richter 2, Vers 10 heißt es, als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wussten, die er für Israel verbracht hatte. Das ist ein Satz, der wiederholt sich zweimal noch in der Geschichte. Irgendwie dachte ich mir, als ich diesem Vers sah, ja klar, sie wussten vielleicht nichts vom Auszug aus Ägypten, von der Teilung des Meeres, der Versorgung, der Wüste, aber haben die Gottes großes Eingreifen die ganze Zeit im ganzen Richterbuch nicht gesehen? Oder waren sie so unglaublich vergesslich? Und als ich über dies nachdachte, merkte ich, wie meine Nase sich anfing zu erheben. Ging immer weiter rauf. Die sind doch doof. Wie können die nur vergessen? Es ist einfach, so auf die Fehler von anderen herabzuschauen, den Kopf zu schütteln über den Umgang, über ihren Umgang mit den Dingen. Und dann sagt Gott in der Vorbereitung, Manuel, er sagt immer Manuel, weil er findet, das Göttliche im Namen sollte bleiben. Schau mal auf dein Leben. Wie viel Mal, das ist etwas, das Gott mir gesagt hat, wie viel Mal durftest du finanzielle Wunder erleben? Wie oft habe ich dir demonstriert, dass ich aus dem Nichts Geld schenken kann? Wie oft habe ich deine Gebete schon angefangen zu erhören, bevor du sie überhaupt ausgesprochen hast? Wie schnell vergisst du die Dinge, wenn eine Mieterhöhung droht? Wie schnell vergisst du diese dieses unerklärliche Eingreifen von mir, wenn eine unerwartete Rechnung kommt. Wie schnell vergisst du, dass deine Sicherheit in mir wunderbar aufgehoben ist? Bin ich der Einzige, dem das so geht? Wie schnell vergessen wir doch? Wie schnell verbinden, darum ist mir das im Vorhinein so wichtig gewesen, wie schnell verschwinden die kleinen und die großen Wunder aus unserem Gedächtnis, statt dass sie mein Gehorsam stärken, mein Vertrauen unerschütterlich machen. Wie im ganzen Buch der Richter, in all seinen dunklen Kapiteln, wirkt auch in dieser Welt, in dieser dunklen Zeit und vor allem in unserem persönlichen Leben, auch in den dunklen Momenten, ein wunderbarer Gott, immer und immer und immer wieder, dem alles möglich ist. Der Menschen beruft, sein Werk in der Welt zu tun, damals wie heute. Menschen, die nicht perfekt sind, Menschen, die einen schlechten Start ins Leben hatten, Menschen, die sich schwach oder unfähig fühlen, Menschen, die vielleicht von anderen belächelt werden. Beruft Menschen, die einfach das, was sie haben, Gott hingeben und danach durch seine Kraft Veränderung und Rettung in ihre Umgebung bringen. Lasst uns nicht vergessen und lasst uns nicht aufhören, von den Wundern und den Taten Gottes in unserem Leben zu berichten. Lasst uns nicht aufhören, Zeugnisse zu erzählen. Und dazu braucht es nicht eine Bühne hier, wo man das Zeugnis erzählt, sondern es braucht ein Gespräch zwischen zwei Personen. Lasst uns mit unserem Zeugnis, mit unserem Leben, mit dem, was Gott in unserem Leben bewirkt, Gott groß machen. Darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen? Lasst uns mit den Zeugnissen und dem, was Gott in unserem Leben tut, Gott die Ehre geben. Damit wir nie vergessen, wer unsere Stärke, wer unsere Kraft, wer unsere Zuversicht und wer unsere Hoffnung ist. Ich möchte beten und dann einsteigen in ein Lied. Vater, ich danke dir, dass wir mit dem Richterbuch ein herausforderndes Buch in der Bibel sehen dürfen. Du hast die unschönen Geschichten des Volkes nicht einfach geschwärzt und weggelassen, sondern du möchtest in dieser dunklen Zeit, die war, zeigen, wie du trotzdem wirkst. Manchmal müssen wir den Blick speziell darauf richten, um zu sehen, was du tust. Manchmal nehmen uns die dunklen Zeiten eher ein in unseren Gedanken. Da möchte ich hineinsprechen, Vater, wir möchten unseren Fokus auf dich richten. Immer und immer wieder. Weil wenn wir durchs finstere Tal gehen, dann bist du nah. Du bist nicht nur nah, du wirkst. Und ich möchte in die Situation, die Menschen vielleicht heute Morgen haben, wo sie sich einsam, verlassen fühlen, vielleicht in einem finsteren Tal fühlen, möchte ich zusprechen, Gott ist nah. Gott wirkt. Gott zieht sich nicht zurück. Er lässt nicht im Stich. Er hält fest. Immer. Amen.